Ja, heute Abend ist das Thema Offenbarung Kapitel 19 und es geht um zwei Hauptereignisse in dem Kapitel. Die Hochzeit vom Lamm und die Erscheinung vom König von allen Königen. Und das sind beides Mal, oder beide Mal geht es um die Erfüllung von lang gehegter Sehnsucht. Der Petrus sagt im 1. Petrusbrief, dass wir Jesus, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, dass wir ihn doch lieb haben. Das steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 1, im Vers 8. Jesus Christus, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Aber wir sehnen uns nach dem Tag, wo wir ihn endlich sehen dürfen. Und wo wir endlich mit ihm vereint werden. Und das ist eben der Tag vom Hochzeit. Ein Tag von der Erfüllung von Jahrhunderte, Jahrtausende alter Sehnsucht. Und dann wird der Herr als König von allen Königen erscheinen. Und auch das ist die Erfüllung von einer Sehnsucht, die das Volk Gottes seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf dem Herzen hat. Wir beten immer wieder, dein Reich komme. Sein Reich wird kommen. Der König von dem Reich wird kommen. Er wird sein Reich aufrichten in dieser Welt. Sein Reich vom Frieden, sein Reich vom Leben, sein Reich von Gerechtigkeit, sein Reich von unbeschreiblichem Glück. Und um das geht es jetzt in dem Kapitel 19. Wir sind am zweiten Abend besonders daran erinnert worden, wie alles geschieht nach Gottes Rat. Gott hat einen Heilsrat. Gott hat einen Plan. Einen ewigen Vorsatz. Und er setzt den Vorsatz, den Plan ins Werk. Der Plan wird vollendet werden. Was auch passiert, auch durch alle Wirren durch, von der letzten Zeit, durch alles Dunkel, durch alle Finsternis durch, wird sein Plan sich erfüllen. Und das werden wir jetzt sehen in Offenbarung Kapitel 19. Ich lege eine Folie auf, dann sehen wir einfach die Einteilung von dem Kapitel knapp zusammengefasst, um was darf es in dem Kapitel geht. Ich habe das Kapitel in drei Abschnitte gegliedert. Zuerst wird uns davon berichtet, wie der Himmel arbeitet. Grosse Freude im Himmel und dann wird uns die Ursache genannt und die überrascht uns vielleicht zunächst. Aber wir werden dann sicher besser verstehen, warum der Himmel sich freut, wenn wir das anschauen. Der Himmel bietet an, weil Gott die grosse Hure gerichtet hat. Also die grosse Macht, die Menschen verblendet und verführt, so dass sie nicht an Jesus Christus glauben, ihr Vertrauen auf anders setzen und ihr Glück anderswo suchen als ihrem Retter, Herr und Erlöser. Denn der Himmel freut sich, weil das Hochzeug vom Lamm gekommen ist. Verse 6 bis 10. Und dann der König erscheint mit seiner Brut. Vers 11 bis zum Schluss vom Kapitel. Jetzt lesen wir miteinander Verse 1 bis 5. Offenbarung 19, Verse 1 bis 5. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. Und zum anderen Mal sprachen sie, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Wir sehen da laute, grosse Anbetung, grosse Freude im Himmel. Und das ist die Antwort auf eine Aufforderung, wo schon im Kapitel 18 steht. In den Kapitel 17 und 18 ist eben die grosse Hure Babylon beschrieben worden, eine religiöse und wirtschaftliche Macht, wo Menschen dazu verführt, ihr Vertrauen auf alles andere zu setzen, nur nicht auf Gott und auf seinen Sohn. Und das geschieht ja nur zum Verderben von den Menschen. Und wo das System endlich niedergeworfen wird, da freut sich der Himmel, freut sich alle Erlösten, freut sich alle, die gesäufgset haben, gelitten haben unter dem System. Offenbarung 18, Vers 20: Sei fröhlich über sie, du Himmel und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten. Freut euch. Und wir sehen da, wie der Himmel sich wirklich freut. Und wir sehen, dass ihre Freude begründet ist in Gottes Wesen und in Gottes Werk. Gottes Wesen, Gott ist gerecht. Gottes Werk, er hat gerecht gerichtet und er hat damit auch Errettung gewirkt. Es heißt da im Vers 1, eine laute Stimme. Mit einer Stimme, klare Stimme, deutliche Stimme, laute Stimme, wird Gott geehrt, anbetet. Der Himmel sagt Halleluja, das ist Hebräisch, Hallelu heisst lobt, ja ist kurz für Yahweh, also lobt Yahweh, lobt den Herrn. Und wenn es da heisst, die Stimme ist laut, dann bedeutet das, es wird keine andere Stimme mehr gehört werden. Keine Stimme vom Zweifel, keine Stimme, die Gott in Frage stellt, keine Stimme, die irgendwie Gott und seinen Weg und seinem Wort widerspricht. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dass die, die schon immer an ihn geglaubt haben, die Erlösten, ihn endlich so können anbeten, wie sie es eigentlich schon immer hätten wollen. Dann wird kein Unverstand und kein Mangel an Erkenntnis unsere Anbetung beeinträchtigen. Es ist ja vielfach so, dass wir im Herzen den Wunsch haben, Gott anzubeten, und dann finden wir auch die Worte nicht, die angemessene Form nicht, ihn anzubeten. Und manchmal ist es so, dass unser Blick so trübt ist, dass wir gar nicht sehen, dass Gott immer würdig ist, gelobt zu werden, angebetet zu werden. Aber all das, was jetzt hindert, wird dann weg sein. Und dann werden wir frei und mit grosser Freude Gott anbeten. Und es wird da dann auch gesagt, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht, das alles wird Gott zugeschrieben, das Heil. Das heißt Errettung. Er hat Errettung gewirkt. Und da sehen wir wieder, was wir am zweiten Abend schon gesehen haben, ja, Gott sucht den Mensch heim, sucht der daheim mit Gericht, aber das ist nicht ein Selbstzweck, sondern das muss sein, damit sein Heil sich durchsetzt, seine Errettung sich durchsetzt. Sein Heil, seine Errettung. Gott ist ein Rettergott. Er rettet uns von unserer Schuld, von der Schuld, von der Sünde. Und weil wir Menschen sind, weil wir nicht Tier sind, sind wir sittlich verantwortlich. Und die Verantwortung, die wir haben, die erklärt uns, weil wir unserer Verantwortung nicht entsprochen haben, alle ja schuldig. Wir sind schuldig vor Gott. Wie wollen wir die Schuld loswerden? Wir können sie nur loswerden, wenn der, wo wir einem schuldig geworden sind, uns von dieser Schuld freispricht. Das kann nur Gott. Und er befreit uns von Schuld, von der Schuld, von der Sünde. Er befreit uns auch von der Macht von der Sünde. Von allem, was uns wegzieht von Gott. Von allem, was uns wegzieht vom Leben, von der Wahrheit. Er rettet uns vom Tod, von der ewigen Trennung von Gott und voneinander. Er rettet uns von der Hölle. Und er hat so gehandelt, dass seine Herrlichkeit offenbar wird. Wir brauchen das Wort häufig, Herrlichkeit. Die himmlische Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet das? Man kann das so umschreiben. Die Herrlichkeit Gottes, das ist die Gesamtheit von all seinen Vollkommenheiten. Gott handelt so, dass all seine Vollkommenheiten sichtbar werden, offenbar werden. Seine vollkommene Weisheit. Und da würde schon mehrere Übungen füllen, noch gemeinsam darüber nachzudenken, was für eine Weisheit Gott beweist in der Schöpfung, nachher im Regiment von der Welt und vor allem in der Erlösung. Gott offenbart seine Weisheit. Gott offenbart seine Wahrheit. Seine vollkommene Treue, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine absolute Heiligkeit, seine unbegreifliche Liebe, seine unendliche Gnade. All das beweist Gott, demonstriert Gott in seinen Werken. Und all das zusammengenommen, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und im Himmel werden wir das vollkommen sehen, was wir jetzt ganz schwach wahrnehmen und noch stückweise können erkennen. Und dann werden wir all das zusammen sehen und erkennen, wie gross, wie wunderbar, wie unbeschreiblich schön, eben herrlich Gott ist. Und dann seine Macht. Ja, Gott hat alle Macht. Aber das grosse Wunder ist, und über das beten wir ihn an, ist, dass er seine Macht niemals missbraucht, um das Recht zu bügen oder um Böses zu tun. Er verwendet seine Macht immer in vollkommen gerechter Weise und er tut nur Gutes. Und dann steht im Vers 2, der ganze Himmel jubelt, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Und da haben wir, die meisten von uns wenigstens, Schwierigkeiten. Wir sind uns nicht gewöhnt, Gott dafür anzubeten und ihm darüber die Ehre zu geben, dass er ein Richter ist. Wir haben uns so angewöhnt an das Denken, dass es letztlich gar nicht Schuld gibt, sittliche Schuld, sondern es gibt nicht Pech, man ist halt irgendwie reingeraten, die Umstände sind so gewesen, die Eltern haben einen nicht recht erzogen, die Gesellschaft ist so ungerecht gewesen, schlechte Lehrer sind da gewesen, ist man halt auf die schiefe Bahn gekommen und so denkt auch der Mensch Gott gegenüber. Ja, also wenn er überhaupt an einen Gott denkt, ja Schuld, das gibt es ja gar nicht wirklich. Und so gibt es eigentlich auch gar keinen Grund für Strafe. Und das Wort Strafe finden wir irgendwie schlecht. Strafe ist immer etwas Schlechtes. Nun, wenn wir sagen, dass wir Gott und seinem Wort glauben, denn wenn wir alles glauben, wirklich alles glauben, was die Bibel sagt über Gott und über den Mensch, und dann werden wir verstehen und begreifen und lernen, Gott auch darüber anzubeten, dass er das Böse straft, das Böse richtet. Wenn Gott das Böse nicht richten will, dann würde das ganze sittliche Universum, also seine ganze sittliche Regierung vor allem, zusammenbrechen. Und am Schluss würde das Böse herrschen. Und das Böse würde alles Geschaffene, alle Geschöpfe, auch die Menschen, ewig knechten und quälen. Und wegen dem beten wir Gott darüber an, dass er das Böse straft und dass ein Tag kommt, wo er das Böse für immer wird niederwerfen, auf ewig richten. Da wird gesagt, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Hurerei die Erde verdorben hat. All das Böse, wo von Babylon ausgegangen ist, der Hure Babylon, zum Verderben der Menschen, all das wird gerecht gerichtet. Und eigentlich wissen wir doch, auch wir sind eigentlich froh drum, wenn Böses ihre gerechte Strafe überkommt. Manchmal finden sogar alle, dass das gut ist. Obwohl die meisten sagen, Todesstrafe sind ganz schlimme Sachen, das müssen wir eigentlich abschaffen. Aber dass Nazi-Verbrecher am Strang geendet sind, das sind dann doch alle recht. Da merken wir doch irgendwie, es muss Gerechtigkeit und gerechte Strafe geben, weil sonst wird alle Gerechtigkeit zum Hohn und werden alle, die unter Gewalttat und Gottlosigkeit gelitten haben, letztlich noch verspottet. Und wegen dem danken wir Gott dafür, dass er richtet. Und als Christen können wir ja nie daran denken, dass Gott gerecht richtet, ohne auch daran zu denken, Gott hat die Sünde, unsere Sünde, gerichtet an seinen Sohn. Und das ist der höchste und tiefste Grund, warum wir Gott anbeten, dass er gerecht richtet. Er hat unsere Sünde gerichtet an seinem Sohn. Und dann heisst im Vers 3, und zum anderen Mal sprachen sie Halleluja. Da haben wir nur einen Hinweis darauf, dass Bewunderung, Freude an Gott, an seinem Werk und Anbetung Gottes, sie wird nie aufhören. Jetzt ist es ja so, wenn wir ein, zwei Lieder gesungen haben, irgendwie den Moment wieder Pause machen. Und wenn wir Gott gedankt haben von ganzem Herzen, 5 oder 10 Minuten, oder wenn wir das als Gemeinde machen, wenn wir uns Zeit nehmen, das Gemeinde, einer nach dem anderen, Gott zu danken für seine Wohltaten. Aber irgendwann einmal nach einer halben Stunde oder 3/4 Stunde, dann haben wir es wie gesagt und dann hört es auf. Und so ist alles unter der Sonne, im Diesseits, dass es nach einer gewissen Zeit wie Kraft und Substanz verliert. Und dann wollen wir etwas anderes wieder machen. Aber im Himmel wird das nicht so sein. Der Himmel ist eben dem nicht unterworfen, dem Gang vor allem Irdischen, dass es irgendwann einmal wie leer wird und blass wird. Im Himmel wird unsere Freude an Gott beständig wachsen. Sie wird wachsen ins Unendliche. Und so wird auch unsere Bewunderung für ihn und für seine Vollkommenheiten wachsen und nicht aufhören zu wachsen, immer tiefer werden. Und so wird auch unser Lob immer grösser werden, unser Lob immer inniger werden. Und dann steht im Vers 3, sie sagen Halleluja und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist die deutsche Sprache mehrdeutig. Das Personalpronomen ihr ist mehrdeutig, leider, im Deutschen. Wir wissen nicht, ob gemeint ist ihr, also von denen, die da im Himmel arbeiten, oder ihr, bezogen auf die Frau, die Hure, die grosse Hure. Das Griechische macht klar, es ist gemeint der Rauch der grossen Hure. Der Rauch steht da für ihres ewige Gericht. Ewiges Gericht. Und das ist wiederum so etwas, wo wir Schwierigkeiten haben zu verstehen. Man wird manchmal mit dieser Frage konfrontiert. Ja, kann denn da gerecht sein, dass Gott Menschen, die ja endlich sind, und wegen dem nur endliche Schuld könnt haben, dass er sie endlos richtet. Und so hat das ganze theologische System, wo versucht, von der Bibel her zu zeigen, dass es das nicht gäbe, eine ewige Verdammnis. Die Bibel ist da so deutlich. Und entweder glauben wir am Wort Gottes oder wir glauben ihm nicht. Und wenn wir am Wort Gottes glauben, dann müssen wir auch das glauben. Aber es gibt Gründe, es gibt sehr gute Gründe, warum Verdammnis ewig muss sein. Es ist ein unpopuläres Thema. Das ewige Gericht, die ewige Verdammnis. Aber die Bibel redet davon, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, der so nach landläufiger Vorstellung nur sanft war. Er ist sanftmütig, aber er ist an die Wort. Und er hat mehr über die Hölle geredet als alle Apostel nach ihm. Könnt das mal das nächste Mal, wenn ihr dort die Evangelien geht, mal beachten, wie oft er vom ewigen Feuer redet. Von der ewigen Verdammnis, von der ewigen Pein. Sehr häufig. Jesus, er redet davon. Und wenn er davon redet, dann nehme ich das ganz ernst. Und es gibt Gründe dafür, und das können wir nachvollziehen. An was misst sich die Grösse der Schuld? Denn zusammen mit dem hängt es auch zusammen. Die Grösse der Strafe ergibt sich aus der Grösse der Schuld. An was misst man die Grösse der Schuld? Sie misst sich an zwei Sachen. Erstens an dem, wo etwas Böses begeht. Zweitens an dem, gegen den, wo man das Böse begangen hat. Und das ist ein Prinzip oder ein doppeltes Prinzip, das auch unsere Rechtsprechung berücksichtigt. Wenn ein Kind oder ein Minderjähriger ein Gesetz übertritt, dann wird er nicht so schwer bestraft wie ein Volljähriger. Oder? Es kommt darauf an, wer etwas verbricht. Und so ist es durchaus nicht das Gleiche, ob jetzt ein stössiges Rind, der Fall wird beschrieben im Gesetz von Mose, ein stössiges Rind, ein Mensch so stößt, dass er stirbt, oder ein erwachsener Mann, ein Mensch so schlägt, dass er stirbt. Das ist ein Unterschied. Obwohl das Resultat beide mal das gleiche ist. Aber weil ein Mensch mehr ist als ein Ochs, als ein Rind, ist die Schuld vom Mensch unendlich viel grösser. Und so hängt die Grösse der Schuld vom Mensch mit der Grösse vom Mensch zusammen. Wenn Gott das Böse einfach so ein bisschen bestrafen, wäre das eine Verachtung vom Mensch. Dann würde der Mensch letztlich nicht mehr ernst nehmen als ein Hund oder eine Kröte oder ein Ratz. Oder ein Ratz, der Korn, Getreide wegfrisst in der Molestung und versucht sie loszuwerden. Aber strafen würden wir ja ein Ratz nicht, oder? Ist eben nicht ein Mensch. Aber Gott hat eben den Mensch geschaffen im Bild Gottes. Und wegen dem ist die sittliche Schuld vom Mensch, wenn er sich vergreift an Gott und an seine Gebote und sich vergreift am Nächsten, gross. Also das erklärt einmal die Grösse der Schuld vom Mensch. Und jetzt die zweite Komponente. Die Grösse der Schuld vom Mensch ergibt sich aus der Grösse Gottes, weil jede Sünde gegen Gott ist. Und an das Prinzip kennt unsere Rechtsprechung. Wir kennen es auch in unserer privaten Rechtsprechung, oder? Angenommen, du hast einen 8-jährigen Bub und der haut einfach einem Mädchen, Schulkameradin, einfach einen nervigen Peng, oder? Grundlos. Das ist schlecht, oder? Kommt seine Strafe über, hoffentlich. Aber wenn der gleiche 8-jährige Bub seiner Mutter einhaut, das ist viel schlimmer. Und das ist uns sofort bewusst, weil die Mutter ist mehr als einfach die Schulkameradin. Und jetzt, der Mensch sündigt ja nicht nur gegen die Menschen, sondern der Mensch sündigt gegen Gott, seinen Schöpfer. Und weil Gott gross ist, ist die Schuld vom Mensch gross. Weil Gott grenzenlos ist, ist die Schuld vom Mensch grenzenlos. Der Mensch sündigt gegen grenzenlose Gerechtigkeit, gegen grenzenlose Liebe, gegen grenzenlose Wohltaten, sündigt der Mensch. Und wegen dem ist seine Schuld grenzenlos. Ihr kennt den einen oder anderen wahrscheinlich das Buch vom John Bunyan, die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Der John Bunyan hat ja sehr viel geschrieben in den 12 Jahren, wo er im Gefängnis war. Und er hat sich sehr viel Gedanken gemacht über Gnade und Gerechtigkeit und vieles darüber geschrieben. Und in einem von seinen Schriften schreibt er Folgendes:
Wenn der Sünder, if the sinner, can find out a little God, he may find out little sins.
Wenn der Sünder einen kleinen Gott ausfindig machen kann, dann mag er auch kleine Sünden ausfindig machen. Weil aber alle Sünde gegen den großen Gott des Himmels ist, ist jede Sünde groß. Und will sie gegen den grenzenlos gute, gnädige, liebende Gott ist, ist Schuld vom Mensch grenzenlos. Und wegen dem ist das ewige Gericht gerecht. Wir lesen dann da eine Aufforderung. Es ist wie eine Aufforderung an uns, die Schwierigkeiten haben, das anzunehmen, Vers 5. Eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte. Kennt Gott darüber dir? Auch seine Gerecht, seine Gericht sind gerecht. Sprecht nicht wieder. Lobet Gott dafür. Lobt ihn, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Die 24 Ältesten fallen nieder. So steht im Vers 4. Was heißt das Niederfallen? Wieso wird das so beschrieben? Nun, das bedeutet, dass man anerkennt, Gott ist gross. Gott ist über uns. Er ist Herr. Und was er tut und was er sagt, ist richtig. Ich anerkenne das. Das heißt Niederfallen. Und die 24 Ältesten fallen nieder. Und sie beten ihn an. Wenn ihr seht, die 24 Ältesten am zweiten Abend, sie sind Repräsentanten vom ganzen erlösten Gottesvolk. Und wir werden das im Himmel tun. Niederfallen und arbeiten. Und wieso machen wir das? Weil wir den klar sehen. Weil wir den die Wirklichkeit klar sehen und verstehen, wer Gott ist. Und dann werden wir seine Werke verstehen. Und ihn darüber nur noch bewundern. Dann Verse 6 bis 10, das Hochzeug vom Lamm. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Der Himmel freut sich. Endlich ist der Tag gekommen. Und es heißt da im Vers 6, nochmal, es ist eine laute Stimme, aber jetzt wird sie noch umschrieben. Wie das Rauschen von vielen Wasser. Rauschen tönt so ein bisschen zahm. Wir müssen eigentlich sagen, es dosen. Von gewaltigen Wassermassen. Und wenn man so bei Sturmflut an einer entsprechenden Stelle an der Meeresküste ist, wo die Sturmflut so richtig gegen die Felsen schlägt, das ist dermaßen laut, man hört seine eigene Stimme nicht. Und ich mache folgende Anwendung daraus. Es wird dann nur noch die Anbetung gehört werden und nichts anderes. Nur noch eine Stimme wird dann gehört werden. Jetzt ist ja in unserer Welt ein Stimmengewirr von Tausenden und Tausenden von Stimmen, die gegeneinander reden, gegen Gott reden, Gott in Frage stellen, seine Werke kritisieren, den Mensch gross machen. Tausend Stimmen, die gegen Gott reden und gegeneinander. Ein Stimmengewirr. Aber es wird ein Tag kommen, wo nur noch eine Stimme wird sein. Und dann wird einhellig nur noch Gott geehrt werden. Nur er gerühmt werden. Niemand anders und nichts anders. mit einem Mund.
Und dann wird auch endlich das erfüllt sein, wo das Ideal wäre von der christlichen Gemeinde, wo man manchmal ein Stück weiter lebt, aber vollkommen, vollendet, ja wirklich nie erlebt, weil man eben trotzdem immer noch, auch als Erlöste, noch Sünder sind. Der Paulus sagt im Römerbrief, Römer 15, in den Versen 5 und 6, Römer 15, Verse 5 und 6, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und wie schön ist es, wenn das darf passieren, ansatzweise wenigstens, dass in einer Gemeinde Geschwister die ein Herz, in ein Seele und gemeinsam den Herr anbetet. Aber vielfach wird das gestört durch so manches Eigene, was in uns drin ist. Sind Missklänge da und auch Missmut da und Leute gefällt es nicht und so vieles. Aber es wird den Tag kommen, da wird nichts stören. Nichts wird hindern. Und dann werden alle Erlösten das gleiche Willen, ihren wunderbaren Herr und Gott rühmen und niemand anders. Es wird da ein Grund genannt, jetzt ein zweiter Grund, wieso der Himmel laut anbetet. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Ja, tatsächlich. Das ist Grund zu wirklicher Freude. Endlich hat er den Allmächtigen, der immer der Allmächtige war, aber auch sein Allmachtswille durchgesetzt. Jetzt wartet er ja noch. Jetzt ist er noch geduldig, jetzt ist er noch gnädig, jetzt lässt er auch Widersprechende laufen und immer noch gegen ihn reden. Und jetzt wartet er auch in Geduld auch und mit seinen Erlösten und erzieht sie noch. Mensch ist nicht recht in ihrem Leben und er ist immer dran, an uns zu verändern. Und er setzt nicht seine Allmacht durch. Aber es wird der Tag von der Vollendung kommen, da wird nur noch sein Wille regieren. Nur noch sein Wille. Und das ist der wirkliche Grund, warum der Himmel ein Ort von untrübtem Glück ist. Dort regiert nur noch ein Wille, Gottes Wille, der beste Wille, den es gibt. Und umgekehrt müssen wir sagen, unsere Welt ist genau wegen dem ein Jammertal, wo es Tränen gibt, Schmerzen gibt, Enttäuschungen gibt, Kummer gibt, Jammer gibt, weil in dieser Welt tausend Willensrechte gegen Gott aufgestanden sind und miteinander im Widerstreit sind. Genau wegen dem. Der Sündenfall, das ist der Aufstand vom Mensch gegen Gottes Wille und die Folge all der Jammer. Und wenn endlich alles im Wille Gottes untertan ist, dann wird vollendete Glückseligkeit sein. Nichts wird das Glück mehr trüben. Ich weiss nicht, ob ihr den Georg Whitfield kennt, die haben eine Biografie über ihn geschrieben. Das ist eine von den faszinierendsten Gestalten, für mich wenigstens, von der ganzen Kirchengeschichte. Ein Evangelist im 18. Jahrhundert. Dorin und durch den John Wesley ist die ganze englischsprachige Welt innerhalb von wenigen Jahrzehnten vollständig verändert worden durch das Evangelium. Und der Georg Whitfield hat einen Mitarbeiter gehabt, der Howell Harris. Und der ist viel zu wenig bekannt, weil er ist der eigentliche Bahnbrecher gewesen, nämlich von dem Howell Harris hat der Georg Whitfield gelernt, im Freien zu predigen. Und nachher ist es ja, der Georg Whitfield hat nachher den Wesley mitgeschleppt, bis er das endlich auch gemacht hat. Also der Howell Harris ist eigentlich am Anfang gestanden. Und er hat mal in seinen Tagebüchern Folgendes geschrieben: Doing the will of my Savior is heaven for me, be it what it may. Den Willen meines Heilands zu tun, bedeutet für mich den Himmel. Sei dieser Wille, was er auch ist. Der Wille von meinem Heiland, das ist der Himmel für mich. Und im Himmel wird es wirklich so sein, dann werden alle nur noch den Wille Gottes und nichts anderes Wille tun und auch wirklich tun. Und wegen dem freut sich der Himmel, jubelt der Himmel.
Und dann im Vers 7 die Aufforderung, lass uns fröhlich sein. Wir wollen froh sein, fröhlich sein, wir wollen Gott dir geben, weil es Hochzeit vom Lamm gekommen ist.
Ich finde das auch so schön, wie das zusammenhängt. Wir meinen ja meistens, wenn wir für Gott leben und Gott dir geben, dann dürfen wir nichts und dann wird das Leben so düster und sauer und so. Dabei ist es genau umgekehrt.
Wenn wir Gott ehr geben in unserem Leben, dann kommen wir Freude über.
Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben.
Und es ist auch so, wenn wir uns an Gott freuen, dann geben wir ihm damit auch Ehre.
Weil wir da damit ja zum Ausdruck bringen, du bist so gross, du bist so wunderbar, keiner ist mit dir zu vergleichen. Und das ehrt Gott, wenn wir uns an Gott freuen.
Und sie freuen sich, weil jetzt die Hochzeit vom Lamm gekommen ist, das Hochzeitsfest des Lammes. Und seine Frau ist parat, hat sich parat gemacht.
Nun, der Ausdruck, wir kennen den aus dieser Stelle, kommt nur da vor, aber es ist ein Ausdruck, den wir doch immer wieder brauchen.
Und man gewöhnt sich ja an so Wahrheiten, dass man dann manchmal das Wunder nicht mehr sieht von dieser Tatsache. Gott, wir haben gerade gelesen, der Allmächtige hat die Herrschaft angetreten. Gott, der Allmächtige, der, wo alles hat, alles vermag, ihm fehlt nichts, er braucht uns nicht. Und doch ist er so, dass er sich mit Menschen wird verbinden, so innig wie Mann und Frau in der Ehe. Die Hochzeit des Lammes.
Die Hochzeit des Lammes. Das bedeutet, der heilige und gerechte Gott ist wegen dem Mensch geworden. Hat Menschengestalt angenommen. Hat als Mensch gelebt und entglitten und sein Leben dahin gegeben, ist zum geschlachteten Lamm geworden, um Menschen bei sich zu haben. Sich mit Menschen zu vereinen, zu verbinden, ihnen ihre ganze Liebe zu geben.
Gott ist Liebe. So steht es in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe.
Wir wissen es und wir haben es auch schon empfunden, wir glauben es, wir erfahren es auch. Aber was das wirklich bedeutet, das werden wir erst im Himmel verstehen.
Gott ist Liebe, der allmächtige Gott.
Wo man doch meinen, so nach menschlichem Denken, ja, wenn ein allmächtig ist, dann ist der so gross und so weit über uns. Der kümmert sich doch, schert sich doch nicht um derartig, wie wir Menschen es sind.
Und so ein Träumer, die haben gesagt, so jene Gedanken, die sie kannten über Gott und über das Göttliche, ja, wenn jemand viel Macht hat, ja, dann kann er sich nicht so mit kleinem Geschmäus abgeben.
Und so haben sie gesagt, die Magna Curant, Parva Non Curant, die Götter kümmern sich um Großes, nicht um Kleines. Oder noch irgendwie eingängiger, Aquila Non Captat Muscas, der Adler fängt nicht fliegen.
Und die Römer sind auch so verfahren, die haben ja gewusst, wie man, sie sind mächtig gewesen, das mächtigste Reich, das je bestanden hat, das am längsten Bestand gehabt hat. Und es wird nie ein Reich geben, das es so gut verstanden hat, Macht zu mehren, Macht zu erhalten, Macht auszuüben. Und so ist es. So ist es in dieser Welt. Wer gross ist, wer mächtig ist, der muss sich nicht mit den Kleinen abgeben. Sondern der muss sich mit denen abgeben, wo es sich lohnt.
Und so müssen wir doch denken, ja Gott, der Allmächtige, der gibt sich doch nicht mit uns ab.
Und das ist eben menschlich gedacht. Und in der Bibel offenbart sich uns Gott, wie er wirklich ist.
Und so wird der Tag kommen, wo der Allmächtige das Hochzeitsmahl, die Hochzeit des Lammes, wird begehen, wird sich ewig verbinden mit erlöste Menschen. Gott ist Liebe.
Nach dem Tag hat der Sohn Gottes sich gesehnt, als er das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, hat er mit ihnen
Spassa, mal gegessen, nach der Vorschrift vom Gesetz, hat das Gesetz in allem erfüllt. Und nachher hat er das Mahl vom Herrn, das Herrenmahl, eingesetzt. Und in dieser Nacht, wo er das gemacht hat, hat er den Jüngern gesagt, Lukas 22, Verse 14 und 15, Lukas 22, Verse 14 und 15, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Oder wie der Luther übersetzt, herzlich hat mich verlangt. Mein ganzes Herz hätte noch verlangt, mit euch das Mahl zu essen. Und noch erklärt er auch, wieso. Er sagt, das ist wie Vorwegnahme von dem Tag, wo ich neu mit euch werde essen in meinem Reich. Und so geht die ganze Liebe und Sehnsucht nach der Erlösten, die geht vom Herrn aus. Er hat uns zuerst geliebt. Wirklich. Er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, 19. Gott ist es, der seine Liebe in unser Herz ausgossen hat, Römer 5, Vers 5. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, wo noch sein Sohn für uns dahin geht, wo wir noch Sünder gewesen sind. Er hat sich nach uns gesehnt. Gott ist Liebe und der Himmel ist eine Art von vollkommener Liebe. Von vollendeter Liebe, von nie endender Liebe, von Liebe, die immer wächst, immer tiefer wird, immer höher wird, immer herrlicher wird. Die Liebe wird nie zum Stillstand kommen, ewig nie. Sie wird sein wie der Strom, der dort fließt aus dem Tempel, wo der Hesekiel gesehen und beschrieben hat in Hesekiel 47. Der Strom wird immer tiefer, immer breiter, immer mächtiger. Und die immer wachsende Liebe zu Gott, die wird auch geschehen in Gemeinschaft mit allen Erlösten. Und so wird auch die Liebe zueinander immer grösser, immer tiefer, immer schöner werden. Und das Wunder wird sein, es wird dann keine fehlen von den Erlösten. Wir wissen ja jetzt, wie es uns wehtut, wenn in der Gemeinde jemand weggeht und nicht mehr kommt und fehlt. Ah, es tut uns weh, es tut weh, er gehört dazu. Es ist wie jemand, der weggerissen ist, ein Loch, wo einem wie aus der Seele gerissen ist, dann wird keine fehlen. Alle sind denn da. Es wird auch keine schwach sein. Niemand wird sein eigenes suchen. Und keiner wird irgendetwas anderes wollen, als Gemeinschaft zu haben mit seinem Herr und mit der Erlösten. Alle werden einander lieben. Alle und jede wird jede lieben und nichts wird die Liebe hindern. Und all das müssen wir denken, wenn wir den Ausdruck lesen, die Hochzeit des Lammes. Die Vollendung von allem, was die Liebe Gottes je hat willen und was die Liebe Gottes in uns angefangen hat und was wir als Sehnsucht für die Liebe in uns tragen, aber wo nie wirklich verwirklicht wird, solange wir hier auf der Erde sind. Aber der Tag wird kommen, der Tag von der Vollendung. Und dann heisst da von der Frau, sein Weib oder seine Frau hat sich bereitet. Sie ist parat mit ihrem Herr und Erlöser und ihrem Bräutigam vereint zu werden. Was bedeutet das? Sind wir denn nicht durch die Rechtfertigung für die Gegenwart Gottes schon passend gemacht? Doch, wir sind es unserem Stand noch. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Gerechtfertigt durch den Glauben als Blut Jesus, so wie es der Römerbrief lehrt. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch in unserem Wesen und unserer Art passend gemacht werden. Und dazu dient alle Erziehung, die wir erleben, wo Gott auch an uns übt, hier auf der Erde. Er fängt uns an erziehen, weil wir jetzt seine Kinder sind. Und doch werden wir nie hier auf der Erde, auch wenn wir sehr treu gewesen sind und auch wenn wir lang gelebt haben, nie wirklich fertig sein. Nie.
Es wird immer noch mangelhaft da sein. Es werden immer noch in unserem Leben Sachen sein, die noch ein bisschen rum sind. Vielleicht ein paar Sachen noch sehr rum sind. Und wegen dem müssen wir extra bereitet werden für das Hochzeug vom Lamm, wie, wo, am Richterstuhl Christi. Der Paulus redet vor zwei Stellen, dass auch die Gläubigen müssen gerichtet werden, aber beim Gericht der Gläubigen geht es nicht um die Frage ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis. Die Frage ist schon gelöst. Sondern dann geht es um die Frage von unseren Werk als Gläubige und die müssen offenbar werden. Dass wir offenbar werden, was wir als Gläubige versäumt haben oder falsch gemacht haben, unterlassen haben, gesündigt haben, Sachen, die immer noch krumm sind, die nie wirklich ans Licht gekommen sind. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er im Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Wir müssen offenbar werden. Alles, was irgendwie in unserem Leben noch hindert und jede von unseren Sachen, die uns träge machen, im besten Fall einfach träge und stumpf gegenüber Gott, oder teilweise sogar Sachen, die unsere Gemeinschaft beeinträchtigen, vielleicht falsche Gedanken, Eigensinn, oder auch Sachen gegenüber den anderen Gläubigen, die nicht in Ordnung sind. Und all die Sachen, die noch irgendwie hindern und trennen, die müssen ans Licht kommen. Und abgeleitet werden. Im Licht von unserem Herrn, dort werden wir endlich all das erkennen, was uns jetzt noch anhaftet, was wir bis heute nicht gemerkt haben. Und mir ist bange vor dem Tag einerseits, sicher, wenn man daran denkt. Aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ein Tag kommt, wo ich alles loswerde, was jetzt noch da ist, was nicht in Ordnung ist. Was ich bis heute nicht gemerkt habe. Es kommt das Licht und dann kann ich es bekennen und ablegen. In seinem Licht werden wir endlich die Sünde so sehen, wie er sie schon immer gesehen hat. Und das bedeutet, dass wir gleichzeitig seine Gnade dann wirklich werden verstehen, wie gross sie ist. Erstens, dass sie uns Sünden vergeben hat und zweitens, dass sie uns mit unseren Sünden auch als Gläubige immer noch getragen hat und dass er uns immer noch trotzdem treu gewesen ist, uns durchgetragen hat, uns bewahrt hat und uns vollendet hat. Und so werden wir vollkommen passend denn für seine Gegenwart und mit ihm vereint werden. Seine Braut oder sein Weib hat sich bereitet. Und dann heißt es, wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand. Und da steht eben die feine Leinwand. Da heißt es nicht, ist die Gerechtigkeit Christi, denn da geht es nicht um den Stand von der Gerechtigkeit durch die Rechtfertigung, wo wir durch den Glauben überkommen, sondern da geht es darum, dass die Gerechtigkeit auch uns als Gläubige zu eigen geworden ist durch unseren Wandel, durch unser Werk, durch unser ganzes Denken und Urteilen. Die Gerechtigkeit in der Heiligen. Und dann der Vers 9. Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist ein glückseliger Ruf. Man könnte auch übersetzen, glückselig, die berufen sind. Das griechische Wort ist immer das gleiche. Berufen oder geladen, immer das Verb kalein. Ja, wahrhaft wohl dem, wo der Ruf gehört hat. Der Ruf Gottes gehört hat und dass er dann gekommen ist. Wo der Ruf Jesu Christi gehört hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die, wo der Ruf Gottes gehört hat, kehrt um zu mir und werdet gerettet alle Enden der Erde. Glückselig, wer das gehört hat. Ja, der ist wirklich
glücklich. Gott ruft alle Menschen. Alle Menschen. Sein Ruf geht an alle. Und wegen dem ist auch der Befehl an alle Gläubigen, das Evangelium allen Menschen, der ganzen Kreatur zu sagen. Wo wir sind. Die Heim, auf dem Arbeitsplatz, in den Ferien, in Länder anderen, wenn wir reisen. Oder wenn wir bewusst in andere Länder gehen, um Menschen das Evangelium zu bringen. Alle Menschen sollen es hören. Und gleichzeitig sagt uns die Bibel, es sind nicht viele, die den Ruf auch wahrnehmen. Und das ist ein Geheimnis, das wir nicht durchdringen können. Aber die den Ruf gehört haben, sie wissen es. Es ist Gnade Gottes gewesen, dass sie es haben hören. Es ist wirklich Gottes Gnade gewesen, dass sein Ruf in meinem Leben wirksam worden ist. Und dass der Ruf, sein Ruf mich überwältigt hat und ergriffen hat und gezogen hat. Und dass ich gekommen bin und dass ich auch glauben konnte und mein Leben ihm ausliefern. Und das Wunderbare ist, wer der Ruf gehört hat und dem Ruf gefolgt hat und sein Vertrauen auf den Sohn Gottes gesetzt hat, der weiß auch Römer 11, 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Was er angefangen hat, das führte dann auch durch, bis wir bei ihm sind. Glückselig, wer zu dem Mal, zu dieser Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes gerufen worden ist. Ich will noch ein Vers dazu lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, der Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Nachdem das Hochzeug vom Lamm beschrieben worden ist vom Johannes, beschreibt er jetzt den zweiten grossen Höhepunkt. Der König von den Königen erscheint. Verse 11. Wir lesen Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden angetan mit Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kelter des Weines des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Der Himmel geht auf und der Herr von den Herren, der König von allen Königen, der Richter über alle, erscheint. Und da haben wir wieder, wie gestern Abend, so ein deutliches Entweder-Oder. Entweder wir sind Dertige, die an den Sohn Gottes geglaubt haben und sind Geliebte von ihm und werden mit ihm vereint. Beim Hochzeitsfest vom Lamm. Oder wir haben ihm widerstanden, seinem Ruf widerstanden, haben das abgelehnt und dann wird er uns seine Finde behandeln und richten. Entweder oder. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Ich sah den Himmel geöffnet. Der Himmel geht auf. Laut der Propaganda vom Tier, Kapitel 13, wie wir gestern gehört haben, gibt es ja keinen Gott und gibt es kein Jenseits. Und auch nach der Propaganda von der materialistischen Philosophie und auch vom Rationalismus, entweder Materialismus gibt keinen Gott oder Rationalismus braucht keinen Gott. Kommt ja aufs Gleiche raus. Und nach dem Dogma, vor all diesen Philosophien, gibt es kein Jenseits. Und dann passiert so etwas, das darf nicht passieren, dass der Himmel mit einmal einbricht in die Welt von dem Sinn, wo wir wahrnehmen, in das Zeitraum, Kontinuum, wie das Physiker nennen. Aber der Himmel ist, und die Wirklichkeit schert sich nicht um die Meinung der Leute. Sie ist einfach. Und naiverweise meinen wir ja meistens, dass nur da existiert, wo wir glauben, dass es existiert. Das ist natürlich sehr dumm. Aber meistens denken die Leute, weil sie nicht an Gott glauben, gibt es ihn nicht. Und weil sie nicht glauben, dass es ein Jenseits gibt, eine unsichtbare Welt, die die Bibel eben Himmel nennt, gibt es auch keinen Himmel. Der Himmel wird einbrechen, das Jenseits wird einbrechen, ist dies Sitz in dieser Welt. Und Gott wird Menschen nicht fragen, wo das darf. Ob sie ihm das gnädigerweise zustehen. Er wird einbrechen. Das wird passieren. Der Himmel geht auf. Der Himmel ist ja schon mal eingebrochen in diese Welt. Und das ist ja da, wo die ganze Christenheit feiert an Weihnachten. Da ist Jenseits eingebrochen in diese, der jenseitige, unsichtbare, ewige Gott ist in die Welt gekommen. Und da ist er gekommen zum Retten. Und dann wird er wiederkommen. Aber dann wird er nicht kommen zum Retten, sondern dann wird er kommen, sein Reich aufzurichten. Und zwar in Allmacht. Und zwar unwiderstehlich. Und das bedeutet, dass er all die wird richten, die ihm widerstanden haben und noch widerstehen. Entweder oder. Und da werden die Ausdrücke gebraucht. Und ich habe kein Interesse, die irgendwie abzuschwächen. Ich glaube an das Wort Gottes. Das ist das geschriebene Wort Gottes. Und wenn man das lesen, oder wenn das vorgelesen wird, dann hören wir die Stimme Gottes. Und da sagt Gott, Gottes Wort, dass der Sohn Gottes wird kommen und er wird die Kälte des Grimmes Gottes des Allmächtigen treten. Entweder oder. Es heißt noch in den Versen 17 bis 18. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Nun, was bedeutet das? Nun, das ist wiederum Bildersprache. Und wir kennen die Bedeutung durch den Gebrauch von diesen Ausdrücken im Alten Testament. Wenn man jemanden nicht beerdigt hat und ihn, den Vögel und den Hund zum Fraß, einfach liegen lassen hat, dann hat das bedeutet, dass man ihm in den Schand preisgegeben hat. Das ist allgemein im Bewusstsein der Menschen drin gewesen, nicht nur von den Israeliten, auch von den Philister. Ihr kennt ja alle Geschichte von David und von Goliath. Und dort sagt doch der Goliath in seiner Siegessicherheit David, 1. Samuel 17, Vers 44. 1. Samuel 17, Vers 44. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und noch antwortete David, an diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tag den Vögeln des Himmels und dem Wild der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. So, jemand nicht beerdigt und eben so liegen lassen zum Fraß für die Vögel und für die wilden Tiere. Das heisst, jemand den Schand und den Schmach preisgeben. Wir haben in der ersten Hälfte vom Kapitel gesehen, wie Gott seine Herrlichkeit in der Rettung offenbart und wie er uns zu sich in seine Herrlichkeit rührt und nimmt. Entweder oder. Wenn wir das ablehnen, übergibt uns Gott den ewigen Schand. Den ewigen Schand. Und was ist Schand vom Mensch? Was ist die Schande vom Mensch? Das ist seine Sünde. Sünde, das ist unsere Schande. unseren Trotz gegen Gott, unsere Auflehnung gegen Gott, unseren Unglauben gegenüber dem, wo wir ihm alles verdanken. Und wenn wir das nicht bekennen und durch Vergebung loswerden, wird das uns ewig anhaften, ewig anhaften. Und wir werden uns ewig dafür selber anklagen. Ewige Schande. So hat der Prophet Daniel gesehen und gesagt, es wird eine Auferstehung geben und die Auferstehung wird Menschen scheiden. Die einen werden du verstehen zu ewiger Herrlichkeit, die anderen zu ewiger Schande. Daniel, Kapitel 12, dort steht das. Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zu Schande, zu ewigem Abscheu. Entweder oder. Das ist die Scheidung, wo durchs Kommen von Jesus Christus durch die Welt geht. Die Scheidung, wo durchs Evangelium durch die Menschen durchgeht. Und der Sohn Gottes hat gesagt, mein Wort wird denn sein wie ein Schwert, es wird teilen. Die einen werden es annehmen, die anderen werden es verwerfen. Die Teilung wird durch Familien durchgehen, die einen werden es annehmen, die anderen werden es verwerfen. Und die Scheidung wird da festgemacht. Entweder oder. Und der Himmel wird aufgehen. Und es wäre nicht recht von mir, wenn ich irgendjemand würde beschwichtigen und sagen, ja, so ernst müsst ihr es auch nicht. So schlimm wird es schon nicht rauskommen. Es wird genauso rauskommen. Genauso. Und so stehen wir vor dieser Wahl. Der Vers 15 sagt es und nochmal auf den zurückkommen und dann schliesse ich. Aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Schwert, das ist das Wort Gottes. Das ist sein Wort. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Christi, das ist es, wo uns entweder rettet oder richtet. Und das hat der Sohn Gottes selber als eines von seinen letzten Botschaften an die Menschen gesagt. Und nachher hat er sich nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegt. Nachher war er nur noch mit den Jüngern zusammen gewesen, die letzten Stunden. Und dann ist er nur noch verhört worden und hingerichtet worden. Laut dem Johannesevangelium ist das seine letzte Botschaft an die Menschen gewesen. Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12. Verse 46 bis 48. Johannes 12, 46 bis 48. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht in die Welt gekommen, die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Sein Wort ist wirklich wie ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig. Es schneidet auf zwei Seiten. Der eine bringt das Leben, der andere bringt es Tod. Das gleiche Wort. Und in welche Richtung, dass es wirkt, das entscheidet sich am Glauben oder am Unglauben. Und so wünsche ich uns allen, dass wir dem Herr und dem Wort glauben. Uns allen zum ewigen Glück und unserem Gott und Retter zur Ehre. Wir werden zum Schluss beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben und dass du uns lehrst und dass du nicht willst, dass wir im Dunkel bleiben und unwissend bleiben. Du lehrst uns über dich, über deine Werke. Du lehrst uns auch über das Ende vor allem, damit wir unser Leben darauf ausrichten. Und wir danken dir, dass wir dürfen glauben und dass du uns auch befähigt ist zum Glauben und dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich dürfen setzen. Und ich möchte auch beten, dass du jedem, der da drin sitzt, heute Abend, dass jeder kann sagen, ich will mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, auf sein Wort. Herr Jesus, bist du uns gnädig, steh uns bei. Und wir danken dir, dass du ein wunderbarer Retter bist. Amen.